Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für unsere heutige Predigt steht im Markus-Evangelium. Wir gehen weiter in unserer Reihe im Markus-Evangelium und zwar in Kapitel 5. Das sind heute die Verse 21 bis 43. Markus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 21 bis 43. Wir hören auf Gottes Wort. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus, und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Und er bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen. Komme doch und lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit 12 Jahren den Blutfluss. Und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut aufgewendet, ohne dass es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Und als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes, und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach: Wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm: Du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst: Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Plage gesund. Während er noch redete, kamen etliche von den Leuten des Obersten der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Sobald aber Jesus das Wort hörte, das sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mitgehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kommt in das Haus des Obersten der Synagoge und sieht das Getümmel, wie sehr sie weinten und heulten. Und er geht hinein und spricht zu ihnen: Was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Nachdem er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater und die Mutter des Kindes mit sich und die, welche bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag. Und er ergriff die Hand des Kindes und sprach zu ihm: Talitha kumi, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt, und sie gerieten außer sich vor Staunen. Und er gebot ihnen ernstlich, dass es niemand erfahren dürfe, und befahl, man solle ihr zu essen geben. Soweit Gottes Wort. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das bekennen wir jeden Sonntag und das haben wir auch heute eben wieder bekannt. Glauben, das ist wichtig. Schließlich sind wir davon überzeugt, dass wir durch unseren Glauben von Gott gerecht gesprochen werden. Wir haben das eben in Römer 4 gelesen. Als evangelische Gemeinde sind wir sogar davon überzeugt, dass wir allein durch unseren Glauben gerettet werden. Und weil das so wichtig ist, der Glaube, muss man sich Gedanken machen über die Frage: Was ist eigentlich Glaube? Oder was ist eigentlich wahrer, wirklicher Glaube? Und deswegen stellt auch der Heidelberger Katechismus genau diese Frage. Frage 21: Was ist wahrer Glaube? Und die Antwort, die er darauf gibt, die möchte ich mal zusammenfassen. Zu wahrem Glauben gehören 3 Dinge. Erstens, du musst Dinge wissen. Zum Beispiel, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Zweitens musst du glauben, dass diese Dinge, die du weißt, wirklich passiert sind. Es hilft dir überhaupt nichts, wenn du die ganze Bibel kennst, aber nicht glaubst, dass das, was darin steht, wahr ist, sondern sie für ein Märchenbuch hältst. Und das Dritte, was zu wahrem Glauben gehört, das ist Vertrauen. Nachdem wir dann Dinge wissen und nachdem wir von ihnen überzeugt sind, ist schon viel erreicht. Aber für wahren Glauben ist es unverzichtbar, dass wir unser Leben auf diese Überzeugung, die wir haben, aufbauen. Dass sich unser ganzes Leben, die Dinge, die wir tun, die Dinge, die wir denken und die Dinge, die wir fühlen, dass sie von diesen Überzeugungen geprägt sind. Zum Beispiel wissen wir alle, dass 2 plus 2 4 ergibt. Wir sind davon überzeugt, dass diese Rechnung stimmt. Aber niemand von uns würde sein Leben auf diese Rechnung aufbauen. So nach dem Motto, mein Lebensmotto ist 2 plus 2 gleich 4. Beim christlichen Glauben ist das anders. Im christlichen Glauben ist es unglaublich wichtig, dass diese Glaubensüberzeugungen, die wir haben, die Grundlage für unser Leben werden und sind. Das ist alles von mir so leicht gesagt. Und ich glaube, von euch schnell abgenickt. Es ist ja heute Sonntag und wir sitzen ja alle ganz brav im Gottesdienst. Aber morgen ist wieder Montag. Morgen sind wir alle wieder auf der Arbeit oder in der Schule oder bei der Hausarbeit oder sonst wo. Und da ist es gut und wichtig, sich immer mal wieder daran zu erinnern, was ist eigentlich Glaube. Aber wie sieht das konkret aus, wenn wir als Christen und die Probleme des Alltags, wenn das aufeinander trifft? Heute ist es total einfach zu sagen, ich glaube. Aber wie ist das morgen? Und wie ist das übermorgen? Wenn dein Biolehrer sagt, das ist doch totaler Quatsch, was du glaubst. Oder deine Arbeitskollegen sich über Jesus lustig machen. Oder wenn du schon wieder krank wirst und dich ernsthaft fragst, warum schon wieder ich? Warum lässt Gott das zu? Unser Glaube kann im Alltag ganz schön auf die Probe gestellt werden. Und deswegen gibt es in der Bibel einige Geschichten, die uns zeigen, wie es aussieht, im Alltag zu glauben. Und eine dieser Geschichten haben wir gerade eben gelesen. Es ist die Geschichte von einer Frau, die Jesus gesund machte, und die Geschichte von einem Mädchen, das Jesus sogar aus den Toten wieder auferweckte. Und es ist eben eine Geschichte, die uns sehr viel über wahren Glauben beibringt. Und so lautet das Thema für unsere heutige Predigt auch: 4 Lektionen über wahren Glauben. Und diese 4 Lektionen sind, ich nenne sie uns am Anfang mal, erstens, wahrer Glaube flieht zu Jesus. Wahrer Glaube flieht zu Jesus. Zweitens, wahrer Glaube hat Kraft. Drittens, wahrer Glaube verlangt Geduld. Und viertens, wahrer Glaube verändert unsere Perspektive oder unsere Sichtweise. Und wir fangen an mit dem ersten Punkt, mit der ersten Lektion für heute Morgen. Wahrer Glaube flieht zu Jesus. Im Grunde haben wir es ja heute mit 2 Geschichten zu tun, die ineinander verschränkt sind. Ihr werdet das gemerkt haben. Aber die Geschichten sind so sehr ineinander verschränkt, dass wir sie auf keinen Fall voneinander trennen dürfen. In allen 3 Evangelien, wo diese Geschichte berichtet ist, also bei Matthäus, bei Lukas und hier bei Markus, sind diese Geschichten zusammen berichtet. Und diese Geschichte oder diese Begebenheit, sie beginnt damit, dass Jesus von seiner Begegnung mit dem besessenen Mann zurückkommt. Wer von euch vor ein paar Wochen im Gottesdienst war, der wird sich an die Geschichte erinnern. Als Gott eine ganze Menge böser Geister aus einem besessenen Mann in eine Herde Schweine jagte. Anders als in Israel waren die Leute dort in der Gegend, wo Jesus dieses Wunder getan hatte, nicht sehr fromm gewesen. Sie konnten eigentlich nicht so viel mit Jesus anfangen und baten ihn auch sofort nach dem Wunder: Jesus, geh bitte wieder weg, du bist uns unheimlich, wir wollen dich eigentlich nicht haben. Jesus kam dieser Bitte auch ziemlich schnell nach und fuhr mit dem Boot wieder über den See Genezareth. In eine Gegend, wo die Leute ganz anders über ihn dachten. Er ging dort irgendwo am Ufer in der Nähe von Kapernaum an Land und sofort war er wieder umringt von unglaublich vielen Menschen. Von unglaublich vielen Menschen, die von ihm spektakuläre Dinge sehen wollten. Die meisten von diesen Menschen hatten übrigens auch keinen wahren Glauben. Ähnlich wie die Menschen bei der Begebenheit von den Schweinen. Wir werden das später im Markus-Evangelium noch sehen. Ihr Problem war, dass sie Jesus zwar auf der einen Seite total gut fanden, aber es ging ihnen nicht wirklich um Jesus und wofür er stand. Es ging ihnen um die Sensation. Es ging ihnen um die Erlebnisse. Jesus, mach doch noch mal eins von deinen Wundern. Das haben sie vielleicht so nicht gesagt, aber das haben sie ganz sicher so gedacht. Und während Jesus da am See steht, umringt von dieser großen Masse von Menschen, wahrscheinlich nicht mal so richtig aus seinem Boot rauskommt, da kommt plötzlich ein Mann hastig durch die Menschenmenge gerannt und wirft sich vor Jesus nieder. Die Menschen dürfen verwundert gewesen sein. Schließlich war das niemand geringerer als Jairus, ein Rabbi, ein Oberster der Synagoge. Jemand, vor dem die Leute normalerweise Respekt haben. Niemand, der sich vor anderen niederwirft. Dieser Mann liegt jetzt der Länge nach vor Jesus und wir lesen in Vers 23, er bat Jesus sehr. Dieser Mann hatte ein Problem, ein ziemlich schlimmes Problem. Seine 12-jährige Tochter war todkrank. Markus berichtet uns hier so bildlich, sie lag in den letzten Zügen. Jairus hatte sie sehr lieb. Er nennt sie hier sogar Töchterlein, obwohl sie ja gar nicht mehr so klein war. Später lesen wir, dass sie 12 Jahre alt war. Von Lukas erfahren wir außerdem, dass sie sein einziges Kind war. Und damals waren Einzelkinder die absolute Ausnahme. Es ist gut möglich, dass Jairus und seine Frau einfach keine weiteren Kinder mehr bekommen konnten. Und was das in diesem Fall bedeutet, kurz davor zu stehen, sein einziges Kind zu verlieren, das können wahrscheinlich nur die von uns auch nur annähernd nachempfinden, die selbst Kinder haben. Aber uns allen dürfte ein Stück weit klar sein, wie verzweifelt dieser Mann war. Er sagt, Jesus, komm doch zu uns nach Hause und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Wenn jetzt noch einer helfen kann, dann Jesus. Und Jesus geht mit ihm. Wenn wir zu Jesus kommen mit unseren Problemen oder Fragen, im Gebet, dann macht er nicht immer das, was wir wollen. Aber er geht immer mit. So auch hier bei Jairus. Die ganze Menschenmasse rund um Jesus zusammen mit Jairus setzt sich in Bewegung. Was würde passieren? Wahrscheinlich waren es so viele Leute, dass sie gar nicht besonders schnell vorankamen. Vielleicht zerrte sogar Jairus völlig verzweifelt an Jesus. Jesus, komm, mach schnell. Sie liegt wirklich in den letzten Zügen. Und dann irgendwo auf dem Weg passierte etwas, das aus der Sicht von Jairus niemals hätte passieren dürfen. Mitten in der Volksmenge gab es nämlich eine Frau, die seit 12 Jahren schwer krank war. Sie hat seit 12 Jahren einen Blutfluss, so berichtet uns Markus hier. So eine Krankheit ist natürlich einerseits sehr schmerzhaft, aber das war nicht das einzige Problem. Denn bei dieser Krankheit handelt es sich um eine Krankheit, die eine Frau nach dem jüdischen Gesetz unrein machte. Das lesen wir in 3. Mose Kapitel 15. Diese Frau durfte eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit, denn jeden, den sie berührte, auch der wurde automatisch unrein. Das dritte Problem, was diese Frau hatte, so berichtet uns Markus, dass sie bei vielen Ärzten gewesen war und jeder dieser Ärzte hatte ihre Krankheit nur noch viel schlimmer gemacht. Und dann hatte die Frau noch ein viertes Problem. Diese Ärzte hatten so viel Geld gekostet, dass sie jetzt völlig pleite war, kein Geld mehr hatte. Diese Frau ist verzweifelt, genauso wie Jairus. Diese Frau ist so verzweifelt, dass sie das Gesetz einfach ignoriert und sich unter die Menschen mischt. Sie muss irgendwo von Jesus gehört haben. Sie wusste, dass er Kranke gesund machen konnte. Aber sie dachte sich auch, dass Jesus sie wohl niemals berühren würde, weil sie durch ihre Krankheit eben unrein war. Und so fasste sie einen kühnen Plan. Sie dachte sich, ich werde mich in der Volksmenge einfach unbemerkt an ihn heranschleichen. Und dann werde ich ihn berühren und dann wird er das hoffentlich gar nicht merken. Und ich werde gesund sein. Er wird das deswegen hoffentlich nicht merken, weil er das auch gar nicht merken darf. Weil er nach dieser ganzen Aktion ja eigentlich dann unrein ist. Das waren die Gedanken dieser Frau. Wir sollten an dieser Stelle erstmal kurz innehalten und uns über diese beiden Personen, über Jairus und diese Frau ein bisschen Gedanken machen. Es sind zwei Leute, die hier zu Jesus kommen. Jairus und die Frau. Beide haben ein Problem und beide kommen mit ihrem Problem zu Jesus. Das klingt erstmal einfach oder irgendwie selbstverständlich. Aber wir sollten festhalten, das ist die erste Reaktion des Glaubens. Und zwar dann, wenn der Alltag mit seinen Problemen auf unser Leben trifft. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Im Grunde weiß das jedes Kind, das in einer christlichen Familie aufgewachsen ist. Aber Hand aufs Herz, wie oft bringen wir unsere Probleme nicht vor Jesus? Wie oft denken wir tief in uns, zumindest am Anfang, ach, das schaffe ich schon selbst. Wenn wir versuchen, die Dinge ausschließlich selbst in die Hand zu nehmen, dann handeln wir im Unglauben. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass es falsch ist, zum Beispiel zu einem Arzt zu gehen, wenn wir krank sind. Aber es ist wichtig zu verstehen und zu begreifen, dass Jesus der ist, von dem wir zuerst Hilfe erwarten sollten. Denn immer dann, wenn wir gesund werden, dann ist es nicht zuerst den Ärzten, sondern zuerst Gott zu verdanken. Kommt mit euren Problemen zu Jesus. Und dazu muss euer Glaube, dazu muss unser Glaube auch nicht perfekt sein. In Vers 36 muss Jesus den Jairus ermahnen, glaube nur, Jairus. Und das hätte er niemals gemacht, wenn Jairus Glaube riesengroß gewesen wäre. Aber anscheinend drohte Jairus Glaube ganz zu verschwinden, sobald ihm erzählt wurde, dass seine Tochter gestorben ist. Und die Frau? Auch sie kam zu Jesus, aber sie hatte anscheinend doch irgendwie magische Vorstellungen von ihm. So nach dem Motto, ich muss ihn ja nur berühren, dann werde ich gesund. Jesus ist kein Amulett mit Zauberwirkung. Aber, und das ist der Punkt, beide kommen zu Jesus. Und beide zeigen dadurch, dass sie Glauben haben, auch wenn dieser Glaube alles andere als perfekt ist. Und so kommen wir zu dem Punkt, wo die Frau ihren Plan wahrmacht. Sie nähert sich Jesus von hinten und berührt seine Kleidung. Und das bringt uns zum zweiten Predigtpunkt, zur zweiten Lektion. Wahrer Glaube hat Kraft. Die Frau hatte sich gesagt, wenn ich nur sein Gewand anrühre, dann werde ich ganz sicher gesund. Und so berührte sie sein Gewand und tatsächlich im selben Moment wurde sie gesund. Vers 29. Sie merkte auch sofort, dass sie gesund geworden war, was ein Hinweis darauf ist, wie sehr sie unter ihrer Krankheit gelitten hatte. Was wird sie dann gedacht haben? Wahrscheinlich sowas wie, alles gut, jetzt nur schnell verschwinden. Das Problem war, Jesus hatte gemerkt, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, so lesen wir in Vers 30. Was das genau bedeutet, weiß keiner. Vielleicht war ihm ein Schauer über den Rücken gelaufen. Auf jeden Fall blieb er stehen und drehte sich um. Und in diesem Moment hat Jairus vermutlich die Krise gekriegt. Und vermutlich wird er sowas gedacht haben wie, Jesus, das hier ist unglaublich ernst. Es geht um Minuten, es geht um Sekunden. Und du bleibst stehen? Jesus dreht sich um und sucht mit seinen Augen die Menschenmenge ab und fragt in die Gegend, wer hat mein Gewand angerührt? Jetzt treten die Jünger zum ersten Mal auf den Plan in unserer Geschichte und sie reagieren auf die Frage von Jesus sarkastisch. Vers 31. Du siehst, wie das Volk dich drängt und fragst tatsächlich, wer hat mich angerührt? So nach dem Motto, ungefähr 63 Leute in den letzten 3 Sekunden. Aber Jesus lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Weder von dem Gedanken an die Tochter des Jairus, noch durch den Spott seiner eigenen Jünger. Stattdessen sucht er die Menschenmenge mit seinen Augen ab. Und ganz langsam, ängstlich und zögerlich, kommt die Frau durch die Menge auf ihn zu. Und ähnlich wie Jairus wirft auch sie sich vor ihm nieder. Zum einen war sie immer noch überwältigt von der Kraft, die von Jesus ausgegangen war und die sie vom einen auf den anderen Moment gesund gemacht hatte. Aber daneben gab es ja immer noch das Problem, dass sie unrein gewesen war und Jesus das im Prinzip ja jetzt auch war. würde er mit ihr schimpfen? Trotz dieser Gedanken entschied sie sich für die ganze Wahrheit. Sie erzählte ihm nicht einfach irgendwas, sondern sie sagte ihm offen, was Sache ist. Und auch das ist übrigens ein Zeichen von Glauben, dass wir nicht versuchen, Gott irgendetwas vorzumachen. Und dieses Beispiel der Frau zeigt auch, dass es gar nicht nötig ist, Gott etwas vorzumachen. Jesus redet überhaupt nicht über die Unreinheit. Er ist wohl so rein, dass er selbst die Unreinheit dieser Frau einfach wegnimmt. Nicht Jesus wird unrein durch die Unreinheit der Frau, sondern die Frau wird rein durch die Reinheit von Jesus. Halten wir an dieser Stelle mal kurz inne. Eben war noch alles gut. Jesus eilte mit zum Haus des Jairus, um zu helfen. Und auf dem Weg heilte er noch schnell eine Frau. Aber jetzt, was passiert jetzt? Jesus beginnt ein Gespräch mit dieser Frau. Nicht nur Jairus wird vor Ungeduld fast geplatzt sein. Jeder normale Mensch würde sagen, okay Jesus, schön und gut, dass du dich jetzt mit dieser Frau unterhältst, aber setz doch mal Prioritäten. Reden kannst du doch nachher immer noch, jetzt gibt es Wichtigeres. Jetzt ist erst einmal die todkranke Tochter von Jairus wichtig. Warum bleibt Jesus hier also stehen? Der Grund ist, dass er durch sein Stehenbleiben sowohl der Frau als auch Jairus, beiden, etwas sehr, sehr Wichtiges beibringen möchte. Er hat für beide eine Lektion. Zu der Lektion, die er für Jairus hat, kommen wir später. Jetzt beschäftigen wir uns erst einmal mit der Lektion, die er für die Frau vorbereitet hat. Er sagt zu ihr, Vers 34, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet oder geheilt. Warum sagt er hier so deutlich, dass der Glaube der Frau sie gerettet hat? Und der Grund ist wohl, dass die Frau eben in der Gefahr stand, ihre Heilung falsch zu verstehen. Jesus, der ist einer, den muss man nur anfassen, dann bekommt man automatisch, was man will. Vielleicht hat sie sowas über Jesus gedacht, als wäre Jesus so eine Art Hilfsautomat, den man bei Bedarf einfach mal eine Runde in Gang setzen muss. Jesus auf der anderen Seite machte ihr klar, dein Glaube hat dich gerettet. Du hast an mich geglaubt und deswegen bist du gesund geworden. Was ist der Unterschied? Ich möchte das verdeutlichen mit einem Beispiel von heute. Viele Menschen in unserem Land glauben, dass sie in den Himmel kommen oder dass alles gut ist, weil sie getauft und konfirmiert oder gefirmt sind. Und das ist so ähnlich wie das Verständnis der Frau. Einmal irgendwas gemacht und das rettet. Aber so einfach läuft das bei Jesus nicht. Rettung von Jesus gibt es durch Glauben. Und das gilt für jeden, auch für diese Frau. Sagen wir, hier ist das ewige Leben und Sündenvergebung und das, was Jesus uns schenkt. Und hier bin ich als Person. Wie kommt nun das zu mir? Und der Weg oder das Mittel, wodurch das hier zu mir kommt, ist eben Glauben und nichts anderes. Das macht Paulus zum Beispiel in Römer 4 so deutlich. Taufe und Abendmahl und auch diese Predigt hier, sie führen dich nur zu Jesus, wenn du das, was du hier hörst, im Glauben annimmst. Wenn du dich daran festhältst, wenn du eben dein Leben darauf baust. Es gibt keine Abkürzung. Jesus ist kein Amulett, einmal berührt, alles gut. Sondern er verlangt Glauben und Vertrauen von uns. Und das musste die Frau unbedingt wissen. Nicht das Berühren an sich hat dich gerettet, sondern dein Glauben daran, dass Jesus die Kraft hat, dich gesund zu machen. Und deswegen lautet auch die zweite Lektion für heute Morgen, wahrer Glaube, der hat Kraft. Und dabei gibt es immer noch eine Sache, die wir leicht missverstehen könnten. Es ist nicht der Glaube in sich selbst, der diese Kraft hat, sondern Jesus bzw. Gott ist derjenige, der diese Kraft hat. Aber durch den Glauben kommt die Kraft von Jesus zu uns. Und deswegen reichte auch der kleine Glaube der Frau aus. Jesus macht immer wieder klar, Kleinglaube ist nichts Gutes. Und Jesus tadelt seine Jünger auch immer wieder für ihren kleinen Glauben. Aber auch ein kleiner Glaube ist ein Glaube. Und es kommt am Ende nicht in erster Linie darauf an, wie stark dein Glaube ist, sondern wie stark Jesus Christus ist. Und so sagt Jesus zu dieser Frau: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt oder gerettet. Da kann man interessanterweise beides übersetzen. Und er fährt fort: Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Und damit lässt er sie gehen. Ist euch aufgefallen, dass Jesus die Frau hier Tochter nennt? Natürlich meint er das in einem geistlichen, in einem übertragenen Sinn. Aber es erinnert uns an das tatsächliche Problem, was immer noch über allem schwebt und woran wahrscheinlich alle im Umkreis von Jesus gedacht haben. Die leibliche Tochter von Jairus, die lag immer noch im Sterben. Und Jesus hatte doch, menschlich gesprochen, wertvolle Zeit vergeudet. Und da kommen plötzlich die Kollegen von Jairus der Menschengruppe entgegen, was uns zum dritten Punkt bringt, oder zur dritten Lektion für heute Morgen: wahrer Glaube verlangt Geduld. Als diese Männer auf Jesus und Jairus und all die anderen zugelaufen kommen, war Jesus selbst noch am Reden mit der Frau. Vielleicht hat man diesen Männern angesehen, dass sie alles andere als gute Nachrichten hatten. Sie rücken auch direkt mit der harten Wahrheit heraus. Vers 35. Jairus, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? In anderen Worten, Jairus, es ist zu spät. Hör auf, Jesus, deine wertvolle Zeit zu stehlen. Die Art und Weise, wie die Männer die Nachricht weitergeben, die zeigt ihren Unglauben. Erinnert ihr euch noch an Lektion 1? Wahrer Glaube flieht zu Jesus. Das war die Einstellung, die beide, die Frau und Jairus, hatten. Und diese Männer hier waren der Überzeugung, dass Jesus jetzt nicht mehr helfen kann. Ja, natürlich, das Problem hatte sich verschärft von Krankheit zu Tod. Und trotzdem ist der Unglaube der Männer hier mehr als deutlich. Jairus, lass Jesus endlich in Ruhe, es hat keinen Sinn mehr. Genauso wie Jesus eben nicht auf den Spott der Jünger reagiert hatte, so reagierte er hier nicht auf den Unglauben der anderen Obersten. Er machte auch keine Anstalten, jetzt umzudrehen und zu sagen: Jairus, tut mir leid, ich kann jetzt auch nichts mehr für dich tun, du bist halt einfach zu spät gekommen. Stattdessen wendet er sich zu Jairus und sagt: Fürchte dich nicht, glaube nur. Jairus war anscheinend kurz davor, die Einstellung seiner Kollegen zu übernehmen. Und Jesus ermutigt ihn: Tu das nicht. Glaube nicht den Umständen, glaube mir. Mittlerweile ist die Gruppe von Menschen fast bei Jairus Haus angekommen. Und da entscheidet sich Jesus dazu, nur noch einige wenige Menschen mitzunehmen. Nur Jairus und die drei engsten Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, dürfen mitkommen. Und schon bevor sie direkt beim Haus angekommen sind, hören sie den Lärm der Trauergesellschaft. Damals war es für die Freunde und Angehörigen üblich, laut und sehr emotional zu trauern. Es wurden sogar professionelle Trauerfrauen bestellt, die möglichst laut und dramatisch heulen sollten. Die hatten überhaupt nichts mit dem Toten zu tun. Es war einfach ihr Beruf, laut und emotional zu trauern. Es war also ein unglaubliches Spektakel im Haus des Jairus. Was wird Jairus gedacht haben in diesem Moment? Glaube nur, hatte Jesus zu ihm gesagt. Ihm wird die Frage im Kopf gehämmert haben: Warum? Warum hat Jesus nicht schneller gemacht? Ich habe ihm doch sogar gesagt, was er machen sollte. Vers 23, wenn wir uns zurückerinnern: Lege ihr die Hände auf und sie wird gesund werden und am Leben bleiben. Ich glaube, dass genau da das Problem lag. Jairus war nämlich nicht nur zu Jesus gekommen. Jairus hatte ihm sogar ganz genau gesagt, was Jesus tun sollte und wie er das Problem lösen sollte. Frage an euch, Frage an dich: Wie oft machst du das auch? Wir haben da ein Problem und wir kommen mit diesem Problem zu Jesus. Herr, bitte hilf uns in der und der Sache. Aber bitte mach das gleich morgen und bitte mach das so und so und so. Wir sagen das vielleicht nicht, aber wir denken uns das. Und so kommen wir zwar zu Jesus, aber wir meinen dann, ihm erklären zu können, wie man das Problem am besten löst und wann man das Problem am besten löst. Geschwister, das ist die Sünde der Ungeduld. Jesus, bitte hilf uns, aber jetzt und natürlich so, wie ich mir das denke. Jesus macht Dinge mit Absicht manchmal anders, als wir uns das so vorstellen, um uns Geduld beizubringen. Deswegen lautet der dritte Punkt auch, wahrer Glaube verlangt Geduld. Das musste Jairus lernen. Und das müssen wir lernen. Wenn du zu Jesus kommst, dann überlasse ihm nicht nur das Problem, sondern auch das Wie und das Wann. Das wird dich Geduld lehren. Die Gesellschaft, also die Menschen um dich herum, die erzählen dir nicht nur, was du angeblich alles brauchst, um glücklich zu sein. Sondern sie erzählt dir auch, dass du alles so schnell wie möglich brauchst. Jesus sagt, sei geduldig. Ich habe meinen eigenen Zeitplan. Und das müssen wir als Menschen lernen. Das musste auch Jairus lernen. Jesus hatte das Gespräch mit der Frau geführt, um ihr zu sagen, nicht die Berührung an sich, sondern dein Glaube hat dich gerettet. Und durch diese Verzögerung, die dadurch entstand, konnte er gleichzeitig dem Jairus Geduld beibringen. Jairus, der Zeitplan ist meiner, nicht deiner. Glaube nur. Zurück zum Haus des Jairus. Der Lärm im Haus ist mittlerweile ohrenbetäubend. Die Menschen trauern lautstark und mitten unter diesen Leuten machen sich Jesus, seine drei Jünger und die Eltern auf zu ihrem schweren Gang in das Zimmer, wo das mittlerweile tote Mädchen liegt. Und kurz bevor sie in das Zimmer gehen, da wendet sich Jesus mit einer absolut provokativen Aussage an die Trauergesellschaft. Vers 39, was lärmt ihr so und weint? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Nach dieser Aussage fängt die gesamte Trauergesellschaft an, ihn auszulachen. Und damit kommen wir zum vierten Punkt oder zur vierten Lektion für heute Morgen. Wahrer Glaube verändert unsere Perspektive. Ich glaube, dass diese Frage von Jesus nicht nur die Leute damals, sondern auch uns zum Lachen gebracht hätte oder zum Spotten. Aus dem Bericht im Lukas-Evangelium geht ganz klar hervor, dass das Mädchen wirklich gestorben war. Sie war also nicht scheintot. Und da stellt sich natürlich uns auch die aufrichtig ehrliche Frage, warum sagt Jesus hier anscheinend die Unwahrheit? Es ist ja kein unerhebliches Problem. Schließlich glauben wir, dass Jesus sündlos war. Ist das hier keine Lüge? Und dazu noch eine ziemlich schlechte? Um zu verstehen, was Jesus hier meint, müssen wir an den Anfang der Weltgeschichte zurückgehen. Vor dem Sündenfall gab es Gottes Perspektive oder Sichtweise auf diese Welt, auf die Dinge in dieser Welt. Und Adam und Eva, die hatten dieselbe Sichtweise von Gott geschenkt bekommen. Seit dem Sündenfall ist die menschliche Perspektive anders als die Perspektive Gottes. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Sünde. Gott in seiner Perspektive hasst die Sünde. Wir Menschen mit unserer menschlichen Perspektive, wir haben meistens folgende Einstellung zur Sünde. Ist nicht gerade gut, aber passt schon irgendwie. Als Jesus Mensch wurde, hat er trotzdem die Perspektive Gottes behalten. Denken wir an die Situation auf dem Schiff im Sturm. Die Jünger mit ihrer menschlichen Perspektive, sie gerieten in Panik. Jesus mit seiner göttlichen Perspektive wusste, dass nichts passieren würde und schlief seelenruhig weiter. Ähnlich ist das hier. Aus Gottes Perspektive war der Tod nicht das große Problem, sondern das große Problem war der Unglaube der Menschen drumherum. Gehen wir doch noch einmal zurück in unserer Geschichte und gucken uns noch einmal die zweite Hälfte von Vers 35 an. Da wird das nämlich sehr schön deutlich. Das ist die Begebenheit, wo die Obersten zu Jairus kommen und ihm sagen, dass seine Tochter gestorben ist. Sie sagen dort: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Aus unserer menschlichen Perspektive ist der erste Teil des Satzes das wirklich Schlimme. Jairus, deine Tochter ist tot. Das ist der Kern des Satzes, würden wir sagen. Das ist wirklich schlimm. Ich glaube, dass für Jesus der zweite Teil des Satzes viel, viel schlimmer war. Was bemühst du den Meister noch? Warum? Weil er den Unglauben der Menschen so sehr deutlich machte. Als Menschen haben wir von Geburt an alle unsere menschliche Perspektive. Aber wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, dann verändert das schrittweise unsere Perspektive auf diese Welt. Dann bekommen wir zumindest ein bisschen etwas von Gottes Perspektive auf die Dinge. Und das führt uns als Christen dann in eine nicht einfache Spannung. Weil wir ständig zwischen beiden Perspektiven hin und her gerissen sind. Und das äußert sich darin, dass wir manchmal geduldig auf Gott warten und ihm manchmal ungeduldig unseren Zeitplan aufdrücken wollen. Oder dass wir manchmal einen riesengroßen Glauben haben und manchmal nur noch beten können: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist auch genau das, was Jesus seinen Jüngern und dem Jairus hier beibringen will. Jairus, wichtig ist, dass du verstehst, was dein eigentliches Problem und das Problem dieser ganzen Leute in diesem Haus ist. Nicht der Tod deiner Tochter, sondern euer riesengroßer Unglaube. Oder anders formuliert, eure begrenzte menschliche Perspektive auf die Dinge. Und weil er genau das deutlich machen will, sagt er zu den Leuten: Sie schläft nur. Aus Gottes Perspektive ist der Tod nicht mehr als ein Schlafen. Es genügt später ein Wort, um ihn zu besiegen. Und deswegen lügt Jesus hier auch nicht, sondern er entlarvt nur den Unglauben dieser Menschen. Durch diesen einen Satz: Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und wenn ihr jetzt dachtet, Jesus wäre immer nur der Liebe und Nette gewesen, dann wird euch Markus jetzt enttäuschen. Was Jesus im Einzelnen dachte in diesem Moment, wird uns nicht gesagt. Aber seine Reaktion auf das Lachen der Leute zeigt eindeutig, dass er mit diesen Leuten, zumindest für diesen Tag, fertig war. Er treibt sie nach draußen, sagt uns Markus. Und er geht anschließend nur mit seinen drei Jüngern und den Eltern in das Zimmer, wo das Mädchen lag. Dort in dem Zimmer angekommen, nimmt er ihre Hand und sagt zu ihr: Talita Kumi. Das ist Aramäisch, also die Sprache, die die Leute damals auf der Straße gesprochen haben. Übersetzt heißt das: Mädchen, steh auf. Und natürlich kann das heißen: Mädchen, steh auf aus dem Tod. Aber vermutlich gab es in der damaligen Zeit in dieser Gegend Tausende von Eltern, die morgens in das Zimmer ihrer Töchter gegangen sind, sich auf die Bettkante gesetzt haben, ihre Hand genommen haben und zu ihnen gesagt haben: Talita Kumi, Mädchen, steh auf. Jesus heilte dieses Mädchen nicht irgendwie spektakulär, sondern so, wie man eben ein Kind aus dem Schlaf aufweckt. Und in Vers 42 heißt es so schön: Sogleich. Also in diesem Moment stand das Mädchen auf und um alle Zweifel zu beseitigen, lief sie gleich mal eine Runde durchs Zimmer. Es ist nicht verwunderlich, dass die Eltern und auch die Jünger außer sich vor Staunen gerieten. Sie hatten Jesus bereits kennengelernt als den König über Krankheiten, als den König über böse Geister, als den König über Naturgewalten. Aber das hätten sie ihm am besten Willen nicht zugetraut. Dass er auch der König über Leben und Tod ist. Es waren wohl nur 5 Leute plus das Mädchen, die dieses Wunder direkt sahen oder mitbekamen. Und trotzdem wollte Jesus auf keinen Fall, dass sie es weitererzählten. Vers 43. Jesus hatte schon genug Fans, die ihn zwar toll fanden, weil er so spektakuläre Dinge tun konnte, aber die nicht wirklich an ihn glaubten. Und von diesen Fans wollte er nicht noch mehr haben. Und so endet diese Geschichte mit dem Befehl von Jesus, dass die Leute dem Mädchen etwas zu essen geben sollten. Es erscheint uns vielleicht völlig unwichtig und wir fragen uns, Markus, warum fügst du das noch der Geschichte hinzu? Aber ich glaube, es macht uns deutlich, dass Jesus sich auch um die ganz alltäglichen Dinge in unserem Leben kümmert. Man könnte ja nach dieser Geschichte denken, Jesus interessiert sich ausschließlich dafür, ob du glaubst oder nicht. Und das ist unglaublich wichtig, ob du glaubst oder nicht. Weil es entscheidet, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Aber er interessiert sich eben auch für alles andere in deinem Leben. Auch dafür, dass du genug zu essen bekommst. Und wie ist das jetzt mit deinem Glauben? Morgen ist ja wieder Montag. Und da fangen die Probleme auch wieder an. Oder sie setzen sich fort von der letzten Woche. Wir haben heute gelernt, flieh mit deinen Problemen zu Christus. Du kannst dich darauf verlassen, dass der Glaube Kraft hat. Weil der, an den du glaubst, der allmächtige Schöpfer ist, der das ganze Universum in seiner Hand hält. Weil der, an den du glaubst, der ist, der auch der König über Leben und über Tod ist. Vielleicht hast du ein Problem oder hast du eine Krankheit und du betest schon sehr lange dafür und Gott scheint nicht zu reagieren. Und du stellst dir diese eine Frage, warum? Haben wir nicht heute gelernt, dass der Glaube Kraft hat? Warum hilft Gott mir nicht, wenn ich ihn doch so lange schon darum bitte? Auch in der Bibel macht nicht jeder die gleichen Erfahrungen, wenn er zu Jesus flieht. Nehmen wir die Frau nochmal als Beispiel. Sie berührte Jesus und war sofort geheilt. Es war aus Gottes Perspektive das Beste für sie, weil sie sogleich lernen konnte, dass es ihr Glaube war, der sie gerettet hat, nicht irgendeine magische Kraft. Nehmen wir als nächstes Beispiel Jairus. Auch ihm hat Jesus geholfen. Aber anders als bei der Frau, nicht sofort. Aus Gottes Perspektive war es wichtig, dass er erst Geduld lernte und dann heilte er seine Tochter. Für Jairus hätte dieser Tag viel nervenschonender verlaufen können. Ich weiß. Aber dann hätte er niemals gelernt, dass die Geduld zum Glauben dazugehört. Aber vielleicht bist du immer noch nicht getröstet und sagst dir, ja, Gott scheint aber nicht nur zu warten, sondern es tut sich ja gar nichts. Und ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr hart. Aber auch dann ist es für dich das Beste. Ich möchte dich ermutigen, weiter dein ganzes Leben für diese Sache zu beten. Keiner von uns weiß schlussendlich, was Gott vorhat. Und ich habe von Leuten gehört, die haben 30 Jahre für ungläubige Familienangehörige oder gute Freunde gebetet. Und erst dann hat Gott das Gebet erhört. Aber es gibt auch das Beispiel des Paulus. Paulus hatte ein körperliches Problem, das er immer nur den Stachel im Fleisch nennt. Er schreibt darüber in 2. Korinther 12, deswegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Also in anderen Worten, dass ich wieder gesund werde. Aber Gott erhörte dieses Gebet nicht. Zumindest nicht so, wie Paulus es sich gewünscht hätte. Der Stachel, der blieb dem Paulus bis zum Tod. Und stattdessen machte Gott ihm klar, meine Kraft, die ist gerade in den Schwachen mächtig. Für Paulus war es aus Gottes Perspektive in dieser Situation das Beste, dass er für sein Gebet ein Nein erhielt. Nicht, weil der Glaube plötzlich keine Kraft mehr hatte, sondern weil Gottes Perspektive etwas so viel Besseres für Paulus in dieser Situation und für uns in unseren Situationen vorgesehen hat. Etwas so viel Besseres, als wir uns mit unserer begrenzten menschlichen Perspektive zu vorstellen. Vielleicht möchte Jesus, dass du wie Jairus dein ganzes Leben lang Geduld lernst oder Dankbarkeit für die kleinen Dinge im Leben. Das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, dass was immer dir auch passiert, aus Gottes Perspektive das Beste für dich sein wird. Auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt. Amen.